Ihr Lieben, es ist eine große Freude, hier zu sein. Ich bringe euch ganz herzliche Grüße von der Gnadenkirche in Frankfurt und wir fühlen uns sehr mit euch verbunden. Das heißt, immer wenn wir an euch denken, immer wenn wir für euch beten, dann preisen wir Gott und wir danken euch auch für alle Liebe, für alle Anteilnahme, für alle Gebete. Wir fühlen uns sehr verbunden und ich bin sehr erfreut, in eurer Mitte zu sein und ich freue mich, Gottes Wort mit euch studieren zu dürfen heute und ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1. Lasst uns doch noch einmal aufstehen, wenn ich uns Gottes Wort vorlese. Jakobus Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 2 bis 4 und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Amen. Lass uns noch einmal beten. Unser großer und unser herrlicher Gott, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Und so beten wir, dass du uns nun stärkst, dass du uns nährst, dass du uns segnest durch dein lebendiges Wort, dass wir leben aus deiner Kraft und zu deiner Ehre. Und darum beten wir nun in Jesu heiligen Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Jakobusbrief ist ein sehr praktischer Brief. Das heißt, er spricht nicht bloß darüber, was wir als Christen so wissen sollten. Er spricht davon, wie wir leben sollten, wie Glaube im alltäglichen Leben aussieht. Jakobus, der Autor dieses Briefes, war vermutlich der Bruder des Herrn Jesus Christus, Sohn der Maria. Und er war Pastor der Gemeinde in Jerusalem. Und wem schreibt er? Er schreibt den jüdischen Christen, die zerstreut waren. Im ersten Vers, so beginnt dieser Brief, heißt es: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Jakobus schreibt also den 12 Stämmen der Israeliten, die in der Zerstreuung leben. Das Wort Zerstreuung ist Diaspora. Das bedeutet, das sind Menschen, die außerhalb ihrer eigentlichen Heimat verstreut leben. Und Jakobus richtet sich an diese jüdischen gläubigen Christen, die in verschiedenen Gebieten sind. Generell lebten viele Juden im Ausland, aber viele von ihnen sind auch Christen geworden und einige von ihnen waren sogar auf der Flucht. Denkt einmal an die Gemeinde in Jerusalem, wie groß diese Gemeinde war, tausende Mitglieder groß. Und dann kam es zur Verfolgung. Sicherlich erinnerst du dich, der Diakon Stephanus wurde getötet. Die Christen wurden verfolgt, überall hin verstreut und Paulus jagte sie sogar bis ins Ausland hinein. Und die Leiter der Gemeinde in Jerusalem, sie blieben vor Ort. Jakobus blieb in Jerusalem. Und im Grunde schreibt hier darum ein Pastor an seine zerstreuten Schafe, die in alle Richtungen verstreut waren. Und sicherlich gab es dort nicht nur Christen, die aus der Gemeinde in Jerusalem kamen, sondern dort waren auch andere jüdische Gläubige. Und Jakobus hat auch ein pastorales Herz für sie. Er schreibt ihnen Dinge, die für ihre Situation enorm wichtig sind. Und er verliert keine Zeit mit irgendeiner langen Einleitung. Nach seinem Gruß kommt er direkt ins Predigen, direkt ins erste Thema, in die erste Lektion. Jakobus spricht über den richtigen Umgang mit Prüfungen in unserem Leben. Ich lese noch einmal die Verse 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Die Predigt heute Morgen hat 4 Punkte. Erstens, ein Christ gerät in Prüfungen. Rechne doch damit. Zweitens, ein Christ soll Prüfungen richtig beurteilen. Du sollst lernen, dich in deinen Prüfungen zu freuen. Drittens, ein Christ soll Gottes Absicht in den Prüfungen erkennen, nämlich dass es dein Glauben bewährt und dass du ausharren lernst. Und viertens, ein Christ soll erleben, wie das Ausharren ein vollkommenes Werk in deinem Leben hat, nämlich wie Gott dich zu echter geistlicher Reife führt. Diese vier Punkte. Erstens also, ein Christ gerät in Prüfungen, rechne damit. Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Jakobus spricht von mancherlei Prüfungen. Damit meint er viele, unterschiedliche, verschiedenartige, zahlreiche Prüfungen. Es gab viele verschiedene Prüfungen für die Christen dort in der Diaspora, im Ausland, in der Zerstreuung. Es war nicht bloß eine Sache, sondern es waren viele Arten von Prüfungen, Situationen, die ihren Glauben auf die Probe stellten. Es waren Prüfungen. Überlegt einmal, wie das gewesen sein muss. Also du verlässt deine Heimat, befindest dich in einem fremden Land, vielleicht ohne Familie, ohne Arbeit, ohne Unterkunft erst einmal, bist ein Außenseiter, du bist im Grunde ein Fremder, dann bist du auch noch Jude und dann zusätzlich noch Christ. Also da musst du erst mal zurechtkommen. Hier gab es viele Arten von verschiedenen Nöten. Und lesen wir den Jakobusbrief, und ihr habt den ja gerade als Gemeinde gelesen, stellen wir fest, Jakobus spricht viele verschiedene Dinge an, also Prüfungen im Leben der Gläubigen. Es gab wirtschaftliche Prüfungen, also Armut und Hunger und fehlende Kleidung und Lohnausfall. Es gab wirtschaftliche Prüfungen, also wir sehen im Jakobusbrief, da ist die Rede von Unterdrückung und Gerichtsverfahren, um Verleumdung und ungerechte Verurteilung und sogar Tod. Es gab persönliche Prüfungen. Wir lesen dort von Krankheit, von Leid, von Unsicherheit, von langem Warten. Und dann gibt es noch so innerliche Prüfungen, dass man zu kämpfen hat gegen Begierde und Neid, Streit und Weltliebe und Versuchungen zur Sünde. Und so ist das doch auch bei dir in deinem Leben, oder? Aus eigener Erfahrung weißt du doch, dass es in deinem Leben so mancherlei Prüfungen gibt, dass es nicht nur eine Sache ist, sondern dass es viele verschiedene Dinge gibt, die deinen Glauben auf die Probe stellen können. Versuchungen, die dich im Grunde dazu bringen wollen, dass du deinen Glauben verlierst. Ein jeder erlebt irgendwelche Arten von Prüfungen. Krankheit, bittere Enttäuschungen, Konflikte, Verlust, Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen, unerfüllte Wünsche, Fehlgeburten, schwierige Familienverhältnisse, Anfechtungen aller Art, vielleicht Zeiten der geistlichen Trockenheit, Verleugnung durch Menschen und Ausgrenzung, Einsamkeit, langes, langes Warten, Ablehnung, den Tod eines geliebten Menschen und so weiter und so fort. Du musst als Christ verstehen, das muss sich einprägen und zwar ganz tief in dein Herz. Du musst durch mancherlei Prüfungen gehen. Du musst dich darauf einstellen und du musst damit rechnen. Stell dir ein Kind vor, das zur Schule geht. Vielleicht wurde es gerade eingeschult. Und dann kommt es irgendwann ganz geschockt nach Hause und sagt, Mama, Papa, wir schreiben Prüfungen in dieser Schule. Also mein Wissen wird immer wieder auf die Probe gestellt und dann auch noch unterschiedliche Prüfungen. Also nicht bloß eine Prüfung einmal im Jahr oder am Ende, sondern ständig über all die Jahre in allen verschiedenen Fächern. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber was hast du denn erwartet, lieber Schüler? Was hast du denn erwartet, lieber Schüler Jesu Christi? Lieber Jünger Jesu? Ein Leben als Christ ohne Prüfungen, also ein Leben ohne das, ein Leben in dieser Welt ohne, dass dein Glaube auf die Probe gestellt wird, nein, das gibt es nicht. Und darum wundere dich nicht, wenn es auch in deinem Leben so mancherlei Prüfungen gibt. Und ach, lies genau, was Jakobus sagt. Er sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Achte auf das Wort fallen. Es bedeutet, in etwas hineinzugeraten, unversehens in eine Situation zu geraten. So, deswegen übersetzen auch manche Bibeln treffend, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet. Das Wort trägt den Gedanken, dass du dir diese Prüfungen nicht selbst ausgesucht oder sie geplant hast, sondern sie begegnen dir unerwartet, ungeplant auf deinem Lebensweg. In Lukas Kapitel 10, da lesen wir die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und da heißt es, ein Mann ging nach Jericho und er fiel unter die Räuber. Dasselbe Verb. Dieser Mann hatte die Räuber nicht gesucht. Er hatte den Überfall nicht geplant. Er geriet in diese Situation. Er hat sich dort nicht bewusst hineingegeben und so auch bei dir in deinem Leben. Du wachst morgens auf, ahnst nichts Böses. Du denkst, es geht einfach seinen gewohnten Weg heute und dann klingelt das Telefon. Oder der Arzt hat einen Befund, mit dem du nicht gerechnet hast. Der Arbeitgeber gibt eine Entscheidung durch, die sehr, sehr schwierig ist. Ein Mensch verlässt dich. Ein Brief kommt mit einer hohen Nachzahlung, obwohl dein Konto generell nicht gut aussieht. Ein Unfall passiert. Ein Konflikt, ein Streit, den du nicht erwartest. Und innerhalb von wenigen Minuten sieht dein Leben ganz anders aus und du bist umgeben von schweren Prüfungen. Jakobus sagt dir darum nicht, falls es mal passieren könnte, dass ihr eventuell mit einer Prüfung zu tun habt. Er sagt einfach, wenn ihr in manche Prüfungen geratet. Es gehört also zum normalen Christenleben dazu. Du hast Prüfungen, das ist kein außergewöhnlicher Sonderfall. Du hast einfach das Leben eines Christen zu führen. So bei den jüdischen Christen in der Zerstreuung und so bei dir und mir. Rechne also damit, dass Prüfungen kommen und lerne schon im Vorfeld richtig über die Prüfungen zu denken. Und das führt uns zu unserer zweiten Lektion. Ein Christ soll Prüfungen richtig bewerten, richtig beurteilen. Lerne, dich in deinen Prüfungen zu freuen. Denn Jakobus sagt, Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Wir müssen genau hören, was Jakobus hier sagt. Er sagt nicht, Prüfungen fühlen sich schön an. Er sagt doch nicht, ein gläubiger Mensch darf niemals weinen. Er sagt nicht, wenn dein Glaube stark genug ist, dann wirst du bei der schlimmsten Nachricht bloß lächeln können. Das wäre keine biblische Frömmigkeit, das wäre eine Maske, die man trägt, weil Jesus, unser Herr, weinte am Grab des Lazarus, im Garten Gethsemane war er betrübt bis in den Tod. Paulus sagt, er hatte Traurigkeit über Traurigkeit, die Psalmen sind voller Klage. Gottes Wort sagt nicht nur, freut euch mit den Freunden, sondern sagt auch, weint mit den Weinenden. Also, es gibt Tränen bei uns. Es gibt Schmerzen und Leiden bei uns. Und wahres biblisches Christentum ignoriert das nicht einfach. Es geht nicht darum, dass das traurige Menschen einfach künstlich ein Lächeln aufsetzen sollen. Christ sein heißt nicht Maske tragen, heißt nicht Heuchelei, heißt nicht was vorspielen. Aber Jakobus fordert dich auf, dass du inmitten aller schweren und schmerzhaften Prüfungen lernst, dich zu freuen. Es geht hier um dein Herz, um deine Herzenseinstellung inmitten schmerzlicher Situation. Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude. Das griechische Wort für halten hier, es bedeutet, dass du es so ansehen sollst, so beurteilen sollst, es so einschätzen sollst. Also du sollst ganz bewusst zu dieser Bewertung gelangen. Jakobus spricht also nicht zunächst von deinen spontanen Emotionen, die du hast. Er spricht von einem geistlichen Urteil, das du entwickeln sollst. Und das ist sehr wichtig, weil unsere Gefühle sagen uns im ersten Moment, die Prüfung, was ich da gerade durchmache, ist schrecklich. Und das ist es oftmals tatsächlich auch. Aber der Glaube sagt dann nicht einfach, nein, es ist eigentlich gar kein Problem, es ist gar nicht so schlimm, alles easy. Der Glaube sagt vielmehr, Diese Prüfung, die ist schmerzlich und sie ist schwer. Aber mein Gott ist souverän, er ist weise, er ist gut und nichts ist sinnlos. Und ich kann mich freuen bei allem, was mir widerfährt, weil ich weiß, dass Gott gute Absichten mit mir hat, Pläne des Friedens. Das heißt, der Glaube leugnet nicht die Bitterkeit des Kelches, aber der Glaube erkennt, dass der Kelch aus der Hand eines liebevollen Vaters kommt. Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude. Man könnte auch wiedergeben, haltet es für ganze Freude oder volle Freude. Es ist ein Grund umfassender Freude. Jakobus sagt nicht, Achtung, dass die Prüfung an sich selbst die Freude wäre. Die Freude liegt in dem, was Gott durch diese Prüfung tut. Ich hoffe, du erkennst den Unterschied. Also, der Christ freut sich nicht über Krebs als Krebs. Er freut sich nicht über den Tod als Tod. Er freut sich nicht an sich verlassen oder verleugnet zu werden. Aber inmitten von all dem sagt er, Gott wird diese Prüfung für seine heiligen und guten Absichten gebrauchen. Meine Freude liegt nicht in der Erfahrung des Schmerzes, meine Freude liegt in der Erfahrung Gottes, dass er inmitten meiner Schmerzen das Gute vollbringt. Der Apostel Paulus, der sehr viel erlebt hat, formuliert es so in 2. Korinther, Kapitel 12, Abvers 9. Er sagt, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher, hör genau zu, sagt Paulus, daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen oder Freude an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Es geht deinem Vater im Himmel um deine Herzenseinstellung inmitten dieser schwierigen Zeiten. Er will an deiner Beurteilung dieser Dinge arbeiten und das muss wirklich ankommen in deinem Herzen. Die meisten Menschen denken immer an ihre Umstände und fragen sich, wie können meine Umstände verändert werden? Und sie beten immer, Gott, kannst du meine Umstände ändern? Verstehst du, dass es nicht so sehr um deine Umstände geht, sondern um dein Herz? Dass es darum geht, woran Gott arbeitet? Und dass du viel mehr beten solltest als, Herr, ändere meine Umstände, ändere mein Herz? Und dass die Umstände, die Gott verordnet hat für dein Leben, dafür sorgen sollen, dass dein Herz verändert wird? Gott tut Herzensarbeit an dir. Das ist die höchste Priorität. Welches Leiden der Herr auch immer in dein Leben sendet. Und ein Mensch leidet unter Krankheit oder unter Einsamkeit und Armut. Der andere besitzt viel Geld und wird dadurch versucht. Der eine leidet unter Bedrängnis durch Menschen und hat innere Angst. Und der eine hat einen schwierigen Ehepartner, der andere hat keinen Ehepartner und leidet darunter. Der eine muss jahrelang warten, obwohl er sich wünscht, dass sich in seinen Umständen was ändern würde. Welche Form auch immer es ist, du sollst richtig darüber denken. Wie denn? Du sollst es, Achtung, als lauter Freude erachten. Das ist, was Gottes Wort dir sagt. Darf ich dich fragen, ob du das tust? Vielleicht jetzt gerade gehst du durch etwas. Tust du, was Jakobus sagt? Kannst du sagen, ich erachte das als lauter Freude? Oder wenn du ehrlich bist, musst du dann sagen, ich erachte das als lauter Traurigkeit, als lauter Sinnlosigkeit. Ich kann darin nichts finden, wo ich mich irgendwie freuen sollte. Gehst du gerade durch eine Prüfung? Hältst du es für lauter Freude? Hast du diese Einstellung schon entwickelt? Ist das schon dein Denken? Vielleicht sagst du jetzt, aber wie denn, Peter? Also wie? Warum sollte ich mich freuen, wenn es mir richtig schlecht geht? Also wenn meine Umstände wirklich schwer sind, warum sollte ich das als lauter Freude achten? Und das führt uns zu unserem dritten Punkt. Ein Christ soll sich freuen, weil er Gottes Absicht hinter den Prüfungen erkennt und versteht, dass dadurch der Glaube bewährt wird und ich ausharren lerne. Verse 2 und 3. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Hier finden wir den Grund dafür, weshalb Christen Prüfungen beurteilen sollten mit Freude. Da ihr wisst, christliche Freude, Achtung, gründet auf einer christlichen Erkenntnis. Also die Freude, die du haben sollst, ist einfach nicht nur so. Warum freust du dich so? Ja, weiß ich gar nicht. Ich bin heute einfach gut drauf. Die wahre christliche Freude ist nicht einfach so da, sie gründet auf Erkenntnis. Ihr sollt euch freuen, da ihr etwas wisst. Ihr sollt euch nicht bloß einreden, irgendwie positiv die Dinge zu sehen. Ihr sollt etwas wissen. Und dieses Wissen, wenn du es wirklich hast, diese Gewissheit, die verändert dann deine Einstellung und damit auch deine Gefühle. Aber hier fängt's an, mit dem Wissen, mit einer Beurteilung, die dann deine Gefühlswelt sortiert und dir Freude bringt. Was sollst du denn wissen? Das sollst du wissen, dass die Bewährung deines Glaubens Ausharren bewirkt. Die Bewährung eures Glaubens. Das passt zu dem Thema Prüfung. Das hat etwas mit Prüfung, mit Erprobung zu tun. Also denk an Metall, das im Feuer geprüft wird. Dieses Feuer schafft nicht das Gold, sondern das Feuer zeigt das Gold, reinigt das Gold. Und so wirken Prüfungen auf deinen Glauben. Sie machen sichtbar, was vorhanden ist. Solange es dir gut geht, dann kannst du relativ leicht einfach sagen, oh Gott ist gut. Was ist, wenn etwas geschieht? Wenn Gottes Führung so ist, dass das deinen Erwartungen absolut widerspricht. Solange du gesund bist, kannst du leicht sagen, mein Leben gehört dem Herrn Jesus. Er ist meine Hoffnung im Leben und im Sterben. Aber was geschieht, wenn du wirklich deine Gesundheit verlierst und wirklich auf dem Sterbebett liegst? Solange du genug Geld besitzt, sagst du, ja klar, ich sorge mich nicht, ich vertraue dem Herrn. Was ist, wenn plötzlich Mangel kommt in dein Leben? Solange deine Gebete schnell erhört werden, sagst du, du vertraust Gott. Was ist, wenn er dich jahrelang warten lässt? Prüfungen stellen die Echtheit deines Glaubens auf die Probe. Sie prüfen dich und offenbaren, was glaubst du eigentlich wirklich über Gott? Glaubst du, dass Gott nur gut ist, wenn er tut, was du gut findest? Vertraust du Gottes Weisheit nur dann, wenn du alles verstehst? Oder auch dann, wenn seine Wege höher sind als deine und du nicht erkennst, wohin es geht? Vertraust du deinen Gott? Kennst du deinen Gott? Also das ist, was biblisch wahrer Glaube bedeutet. Gott zu kennen und ihm persönlich zu vertrauen. Prüfungen offenbaren das in deinem Leben. Und Prüfungen bewähren deinen Glauben. Und hier liegt ein großer seelsorgerlicher Trost für dich. Manche Christen geraten in Prüfungen und denken dann, oh, wenn mir sowas geschieht, Gott muss gegen mich sein. Gott liebt mich nicht. Er muss gegen mich sein. Jakobus lehrt uns genau das Gegenteil. Gott, der Vater, erreicht sein väterliches Ziel, sein Erziehungsziel mit dir, weil er dich liebt. Er hat gute Absichten mit dir. Keine Prüfung deines Glaubens ist irgendwie zwecklos und sinnlos. Gott hat eine Absicht dahinter mit seinem Kind. Er liebt dich und er formt dich. Verstehst du das? Du sollst ausharren lernen. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens was bewirkt? Ausharren. Die Bewährung deines Glaubens bewirkt Ausharren. Ausharren bedeutet Standhaftigkeit, Ausdauer, also geduldiges Drunterbleiben können unter einer Last. Das ist nicht bloß passives Warten, es meint geistliche Standhaftigkeit, die Fähigkeit, auch unter Druck zu glauben und an Christus festzuhalten. Ganz wichtige Lektion. Der Glaube, dein Glaube, wird durch Belastung kräftiger. Hast du das gehört? Dein Glaube wird durch Belastung kräftiger. So wie ein Muskel wächst durch Belastung. So der Glaube des Christen. Gott benutzt die Prüfungen, damit die Echtheit deines Glaubens sich erweist. Und dein Glaube bewährt sich und bewirkt dann Ausharren. Das bedeutet echte Standhaftigkeit. Gottes Ziel mit dir ist also, dass du ein stabiler Christ wirst. Dass du kein Wackelkandidat bist. Kein labiler Mensch, wo man heute denkt, er ist Christ und man zweifelt, wie es wohl morgen aussehen wird. Dass du eine Säule wirst in der Gemeinde, dass du eine Säule bist in deiner Familie, dass du eine Säule bist in deinem ganzen Umfeld, ein Träger. Dein Glaube wächst und wird stark durch Belastung. Gottes Ziel ist, dass du ein standhafter Christ bist. Und darum führt er dich durch so manche Prüfungen, wo dein Glaube sich bewähren muss, damit du ausharren lernst. Ausharren bedeutet, heute bete ich wieder und ich lasse meinen Gott nicht, obwohl ich gerade nicht sehe, wie sich bestimmte Umstände ändern, aber ich bleibe im Gebet standhaft. Ausharren bedeutet, ich öffne heute wieder die Heilige Schrift und ich lese sie. Ich lese sie, obwohl mich so viele Sorgen plagen. Ausharren bedeutet, heute werde ich wieder gehorchen, obwohl auch heute wieder der ungehorsame Weg mir leichter erscheint. Aber ich will gehorsam sein. Heute werde ich wieder vergeben und ich werde für meine Feinde beten und ich werde Gott die Vergeltung überlassen, obwohl ich wieder so gereizt werde. Heute vertraue ich wieder meinem Gott für den nächsten Schritt, obwohl ich nicht sehe, wie es weitergeht. Ausharren bedeutet dranbleiben, bedeutet standhaft sein im Glauben. Gott lehrt uns auszuharren, indem er uns Situationen anvertraut, in denen wir nur durch seine Kraft, das heißt durch den Glauben, ausharren können. Ja, du würdest dir wahrscheinlich einen anderen Lehrplan auswählen, ja? Oder wie ein Prediger es mal gesagt hat, Gottes Hochschule, also wenn du in Gottes Hochschule bist, dann musst du verstehen, dass es eine Tiefschule ist. Also, dass er dich durch so manche Tiefen in dieser Lebensschule führt. Gottes Lehrplan sieht häufig ganz anders aus, als wir uns das wünschen würden. Er lehrt dich Vertrauen. Mehr Vertrauen. Du willst Gott mehr vertrauen. Er wird dich in Situationen bringen, wo du lernen musst, ihm mehr zu vertrauen. Du möchtest Geduld lernen. Er wird dich in Situationen bringen, wo du warten musst. Er lehrt Gebet, indem du in Not gerätst. Er lehrt dich Demut, indem er deinen Stolz zerbricht. Er lehrt uns, dass Christus genug ist, indem Menschen uns enttäuschen und wir erkennen, dass alles andere eigentlich nichtig ist und er alles ist. Er achte es darum, als lauter Freude, als nichts als Freude, dass Gott schenkt, dass du in Prüfungen deinen Glauben bewähren kannst und dadurch ausharren lernst. Was ist das Ziel? Also, wir haben gesagt, man soll standhaft sein. Ja, aber wozu das alles? Also, wozu Prüfungen, die dich bewähren, wo du ausharren lernst? Und das führt uns zum vierten und letzten Punkt. Was die Auswirkungen sind, wenn wir richtig mit Prüfungen umgehen. Ein Christ soll durch das Ausharren Gott sein Werk vollenden lassen, denn Gott führt dich zu wahrer Reife im Glauben. Vers 4. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit, das ist das Ziel, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also die Reihenfolge in diesem Text ist klar. Also die Prüfung führt zur Bewährung des Glaubens und die Bewährung des Glaubens führt zu Ausharren. Und das Ausharren tut ein vollkommenes Werk. Dieses Werk führt zur geistlichen Reife, zur Ganzheit. Das heißt, Gott gebraucht die Prüfungen seiner Kinder, um ihren Glauben zu bewähren, um standhaftes Ausharren hervorzubringen und sie zur geistlichen Reife, zur Vollendung zu führen. Gott prüft deinen Glauben nicht aus Neugier. Also Gott hat dadurch nicht Informationsgewinn. Gott weiß alle Dinge, er weiß, wie es um dein Herz steht. Viele haben dieses falsche Verständnis, dass sie denken, ja, ich bin auf dieser Erde, weil Gott mich testet. So wie so in griechischen Mythologien und Legenden, so die Götter prüfen die Menschen mit irgendwelchen Herausforderungen und Aufträgen oder was auch immer. Nein, so ist unser Gott nicht. Er erkennt dein Herz. Wenn er dich prüft, denn dann dafür, dass offenbar wird, was er schon weiß, aber noch mehr als das. Die Prüfungen dienen nicht Gott. Diese Prüfung dient dir, verstehst du? Du brauchst diese Prüfungen. Gott arbeitet an dir. Gott hat etwas vor mit dir. Das Ausharren soll in deinem Leben ein vollkommenes Werk haben. Die Tatsache, dass du ausharrst, hat ein Ziel. Die Rede ist von einem vollkommenen Werk. Gott tut in deinem Leben ein vollkommenes Werk durch das Ausharren. Habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Jakobus lehrt hier nicht, dass ein Christ durch viele bestandene Prüfungen dann irgendwann hier auf Erden einen Zustand der Perfektion, der Vollkommenheit erreichen würde, so nach dem Motto, dann sündigen wir nicht mehr. Das ist nicht der Punkt. Der Gedanke hier ist Reife. Vollkommenheit kann man auch mit Ganzheit übersetzen. Also es geht hier tatsächlich um Erwachsensein. Es geht darum, dass Gott seine Kinder nicht bloß rettet, sondern er erzieht seine Kinder, dass sie Jesus Christus, seinem Sohn, ähnlich werden, dass sie erwachsen werden. Hast du darüber mal gründlich nachgedacht, dass Gott ein guter Vater ist? Er adoptiert Kinder nicht bloß. Er erzieht sie, dass sie nicht bleiben, wie sie sind. Er hat ein vollkommenes Werk an dir. Er hat ein Ziel mit dir. Du sollst vollkommen sein und vollendet. Das bedeutet, hier, jetzt, auf Erden, Achtung, dass du ein reifer Christ wirst, der keinen Mangel hat. Das ist, worüber Jakobus hier spricht. Das heißt, ein vollständiges, ganzes. Eine Frömmigkeit, die sich nicht bloß bei dir am Sonntag zeigt und dann Weltlichkeit am Montag mit sich bringt. Nicht Gottvertrauen, sondern im einen Bereich und den anderen Bereich, da ist nichts als Selbstvertrauen. Ja, nicht Rechtgläubigkeit, aber ohne Liebe. Nicht Eifer, aber ohne Demut. Nicht Bibelwissen, ganz viel, und doch kein Gehorsam. Gott arbeitet an dem ganzen Menschen. Er arbeitet ganzheitlich an dir. Er will, dass du ein reifer Christ bist, der vollendet ist. Vielleicht dachtest du nämlich, du vertraust Gott und dann kommt eine finanzielle Prüfung und es zeigt dir, dass du tatsächlich deine Sicherheit in Geld gesucht hast. Und Gott offenbart es dir. Du bist nicht vollendet. Vielleicht dachtest du, du seist relativ demütig und dann kommt dieser Kerl um die Ecke und kritisiert dich. Und plötzlich merkst du noch, wie viel Stolz in deinem Herzen wohnt. Vielleicht dachtest du, du hättest Menschen vergeben und dann begegnet dir doch wieder jemand, der dich verletzt hat und die Bitterkeit steigt wieder auf in deinem Herzen. Prüfungen sind im Grunde wie so ein Röntgengerät für deine Seele. Es erzeugt nicht bloß etwas, sondern es zeigt dir etwas. Es zeigt dir, was vorhanden ist. Viele Menschen denken so. Die sagen, ah, ich bin so zornig, weil dieser Mensch, der macht mich so zornig. Die Wahrheit ist, Achtung, dieser Mensch bringt nur deinen Zorn zum Vorschein, der bereits in deinem Herzen wohnt. Umstände, Menschen bringen aus dir heraus, was in deinem Herzen steckt. Gott gebraucht darum diese Situation, diese Prüfungen, um dir zu zeigen, welchen Mangel du noch hast, wie du noch nicht vollkommen und vollendet bist, wie du Christus brauchst, wie du die Erziehung brauchst, wie du, Achtung, sogar diese Prüfungen brauchst und darum dankbar sein kannst für jede Prüfung in deinem Leben und es als nichts, als lautere Freude erachten kannst, weil du weißt, das habe ich nötig und tut es weh und schmerzt es mich auch. Ich weiß, es dient zu meinem Besten. Jakobus sagt, und in nichts Mangel habt. Er will, dass du ganzheitlich reif wirst und keinen Mangel hast. Wir könnten uns jetzt eine Parallelstelle anschauen im Philipperbrief, wo Paulus sagt, ich weiß, ich habe es gelernt, ich bin damit vertraut, ich habe gelernt, Überfluss zu haben und Mangel zu haben. Das heißt, ich habe Tage erlebt, wo es mir richtig gut ging und ich alles hatte und ich habe Tage erlebt, wo ich gehungert habe und fasten musste und durch Wüsten gewandert bin und ganz am Ende war. Ich habe das alles durch, ich bin mit allem vertraut, ich bin in allem eingeweiht, ich habe es gelernt. Und Achtung, jetzt kommt dieser Vers, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Das ist das, worüber Jakobus hier spricht. Wie die Situation auch immer sein mag, weil es geht nicht um das Umfeld, um die Umstände, es geht um dein Herz. Hast du gelernt, dass du alles vermagst durch Christus, der dich stark macht? Und dazu musst du durch solche Situationen gehen. Und diese Prüfungen werden dir oft zeigen, dass du noch Mangel hast. Aber seht mal, und ich wünschte, wir hätten jetzt noch mehr Zeit und wir könnten die nächsten Verse dann lesen. Aber achtet mal darauf, Verse 4 und 5, das geht ja ineinander über. Also in Vers 4 wird dir gesagt, Gottes Plan ist, dass du in nichts Mangel hast. Und Vers 5 beginnt damit, wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt. Wir gehen durch Prüfungen, merken, es mangelt uns an Weisheit. Ich weiß gar nicht, wie ich damit richtig umgehen soll. Und anstatt, dass ich mich freue, ärgere ich mich und bin wütend oder ich verfalle in Schwermut. Gott, es mangelt mir an Weisheit. Der Kontext ist Weisheit im Umgang mit Prüfungen. Mangelt es dir an Weisheit im Umgang mit Prüfungen? Jakobus schreibt, bete. Gott macht dir keine Vorwürfe, er weiß, dass du nur Staub bist. Er weiß, dass es dir an Weisheit mangelt. Komm zu ihm, bitte ihn, ohne zu zweifeln. Er wird dir Weisheit geben, dass du lernst, in den Prüfungen keinen Mangel zu haben, sondern alles vermagst zu tun durch Christus, der dich stärkt. Das Ziel ist aber, geistliche Reife und Ganzheit erwachsen sein. Du sollst erwachsen werden im Glauben und nicht ein Unmündiger sein, der hin und her geworfen wird. Du sollst eine Säule werden, ein Träger, stabil. Ein reifer und gestandener Christ, der alle Dinge vermag durch Christus, der ihn stark macht. Dein Glaube bewährt sich in Prüfungen. Du lernst ausharren und Gott hat so sein vollkommenes Werk. Oft handeln wir aber, und das weißt du, aus eigener Erfahrung, so unvollkommen in den Prüfungen. Und weißt du, was wir dann sogar machen? Wir stellen uns quer in Gottes Erziehung. Also, der Herr, unser Gott, unser Vater, er möchte uns durch Prüfungen erwachsen machen, unseren Glauben reifen lassen. Das ist wirklich, was zählt. Aber wir wollen diese Lektion nicht. Wir stellen uns quer, wie so ein kleines Kind, das einfach die Erziehung nicht annehmen will. Wie sieht das aus, wenn du Gott nicht sein vollkommenes Werk haben lassen willst an deinem Leben? Wie sieht das aus? Wie sieht so ein Querstellen aus? Ja, durch Murren zum Beispiel. Dass du nichts machst als meckern. Wegen den Umständen, wie sie sind. Und wegen der Situation, in der du dich befindest. Oder durch Unglauben. Du vertraust einfach Gott nicht. Du misstraust ihm. Oder du gehst sogar so sündige Fluchtwege. Du denkst, Gott klärt das nicht für mich. Ich werde das schon selber lösen. Und dann gehst du einen Weg, der sündig ist. Du kannst auch in Bitterkeit und in tiefes Selbstmitleid verfallen. Du kannst versuchen, um jeden Preis aus dieser Prüfung irgendwie rauszukommen. Und selbst wenn es bedeutet, dass du ungehorsam sein musst. Oh, du wartest seit Jahren um einen christlichen Ehemann oder eine christliche Ehefrau und du betest und Gott erhört nicht deine Gebete. Also wirst du dir einen gottlosen Partner suchen. Kein Problem. Du nimmst es nicht an, wie Gott dich führt, sondern du nimmst es selbst in die Hand. Lerne, mit Prüfungen anders umzugehen. Fang an, in der rechten Weise zu beten. Herr, solange du diese Prüfung nicht wegnimmst, lass mich nichts von diesen Lektionen verlieren, die du mir jetzt beibringen willst. Hilf mir, dass ich meine Prüfungen nicht verschwende. Ich will meine Krankheit, mein Leiden nicht verschwenden. Lass mich inmitten meiner Schwierigkeiten Christus mehr erkennen. Entferne mein Stolz mehr und mehr. Lehre mich mehr Geduld. Zeig mir meine Götzen. Mach mich sanftmütiger. Mach mich gebetsvoller. Mach mich weniger abhängig von Menschen. Mach mich himmlischer gesinnt. Hilf mir, dass ich ausharre und dass mein Ausharren doch in ein vollkommenes Werk führt, das du und du allein an mir hast. Die Christen, die Jakobus anschreibt, die haben gerade ein Leben, wo vieles überhaupt nicht so läuft, wie sie es geplant haben. Verschwendet eure Prüfungen nicht, Brüder, sondern haltet es für lauter Freude, weil ihr wisst, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, Gott hat etwas vor damit. Es ist nicht umsonst. Nicht, weil der Schmerz an sich schön wäre. Und auch nicht, weil zu weinen und Tränen zu haben falsch wäre. Nicht, weil wir als Christen so tun müssten, als würde uns nichts wehtun. Sondern weil du weißt, weil du diese innere Gewissheit, diese Beurteilung der Dinge hast, es führt zur Bewährung des Glaubens, es führt zum Ausharren, es führt zu einem vollkommenen Werk. Vielleicht ist dein Leben gerade schwierig. Ich weiß nicht, wie es um dich steht. Vielleicht denkst du gerade an etwas, was sehr, sehr schmerzhaft ist und vielleicht geht das jahrelang schon. Verstehe, was der Vater im Himmel mit dir vorhat. Hüte dich vor Bitterkeit, hüte dich vor Schwermut, vor Unglauben, vor sündigen Abkürzungen. Hüte dich vor dem Gedanken, dass Gott dich verlassen hätte. Achte auf dein Herz. Erinnere dich daran, dass dies Gottes Schule ist und dass er Lektionen für dich hat. Wenn Gott ein Werk angefangen hat, dann wird er es auch vollenden, bis du vollendet bist, bis du vollkommen bist. Eines Tages wird dein Ausharren, deine Prüfungen werden enden. Dein Glaube kommt zum Schauen. Deine Zerstreuung wird vorbei sein. Deine Fremdlingschaft wird vorbei sein. Auch deine Krankheit, alle Versuchungen, all dein Warten, all dein Leiden, all dein Weinen wird vorbei sein. Jede Träne wird abgewischt und all das wird vorbei sein. Aber was bleiben wird, ist Gottes perfektes Werk. Die Vollendung seines Werkes, dass du als sein Kind vollkommen gemacht bist, ihm gleich, Christus gleich. Glaubst du das? Harrst du aus in den Prüfungen, weil du weißt, es hat ein vollkommenes Ziel? Aber lasst mich auch das in aller Deutlichkeit sagen. Ich darf diesen Text nicht so predigen, als wäre die Botschaft einfach, ja, sei stark, halte durch, reiß dich zusammen, werd ein besserer Christ. Nein. Denn dann würden wir am Ende einfach nur auf uns selbst schauen, auf unser Ausharren, auf unsere Stärke, auf unsere Reife. Und lasst uns ehrlich sein, denn Jakobus spricht in seinem Brief davon, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist. Also Gottes Wort hat dir heute Morgen einen Spiegel vorgehalten. Und was stellst du fest? Vermutlich dasselbe wie ich, wenn ich mich in diesem Spiegel betrachte. Wer von uns hat jemals alle Prüfungen für lauter Freude erachtet? Ist hier einer in unserer Mitte, der sich an allem gefreut hat? Wer hat immer ausgeharrt? Wer ist schon vollkommen, ohne Mangel? Ihr Lieben, wir brauchen nicht mehr Selbstdisziplin bloß. Wir brauchen nicht einfach bloß eine weitere Motivationsrede, dass wir uns mal zusammenreißen. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen jemanden, der wirklich vollkommen ist. Wir müssen auf den schauen, der alle Prüfungen erduldet hat und sie alle bestanden hat. Er wurde in jeglicher Hinsicht auf jede Probe gestellt und er hat sich in jeglicher Hinsicht als der Sohn Gottes erwiesen, der vollkommen ist in jeder Hinsicht. Er hat ausgeharrt bis ans Ende. Jesus Christus, unser Herr, er kennt die Prüfung, er kennt Hunger und Versuchung und Ablehnung und Verleumdung und er kennt es, missverstanden zu werden und verlassen zu werden, verraten zu werden. Er kennt die Tränen, er kennt Angst und Bedrängnis und bei all dem blieb er seinen Vater im Himmel in vollkommener Weise gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Vor der Krone kam das Kreuz und er erduldete das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Schau auf diesen Christus. Er ist der Einzige, der bezahlt hat für all deinen Mangel. Für all die unzähligen Male, wo du die Prüfungen nicht bestanden hast. Für all deine Sünden, für all deine Schuld, für all die Male, wo du nicht vollkommen warst, sondern vollkommen versagt hast. Verstehe den Unterschied. Deine Prüfungen dienen zu deiner Reifung, aber sein Leiden, seine Prüfungen dienen zu deiner Erlösung. Du bezahlst keine Schuld mehr ab, weißt du das? Also dein Leiden bezahlt keine Sünde. Du harrst nicht aus, um dir einfach die Rettung zu verdienen. Christus hat für alles bezahlt. Er hat es vollbracht. Christus rettet dich. Darum denk nicht gesetzlich nach dem Motto, im Grunde, du fühlst dich wie so ein Schüler. Ich stehe hier unter Prüfungsdruck. Ich habe hier Prüfungsstress. Und wenn ich jetzt diese Prüfung nicht bestehe, dann falle ich durch. Gott wird mich verdammen und in die Hölle werfen. Denke nicht gesetzlich. Denke evangeliumsgemäß, dass Gott hat mich angenommen, er hat mich geliebt, er hat seinen Sohn gegeben, er liebt mich nicht aufgrund meiner Werke und Bestehen von Prüfungen, er liebt mich und hat mich erlöst in Jesus Christus, ich bin sein Kind, angenommen, Punkt. Doppelpunkt. Weil deswegen darf ich jetzt für ihn leben. Deswegen, weil ich das weiß, dass ich angenommen und geliebt bin, kann ich jetzt durch alle Prüfungen gehen im Glauben an meinen Vater und meinen Erlöser Jesus Christus. Kraft des Heiligen Geistes, weil er mich formt, weil er mich erzieht, weil er ein guter Vater ist. Diese Prüfungen sind keine Aufnahmeprüfungen mehr für die Ewigkeit. Es ist die Erziehung des Kindes Gottes mit dem Ziel der Vollendung. Jesus Christus, er allein, wahrer Gott und wahrer Mensch, ist vollkommen in allem, ohne Sünde. Und er starb am Kreuz für unsere Schuld. Und am dritten Tag ist er leibhaftig auferstanden. Er lebt und sein Werk ist vollbracht und vollkommen. Und so ruft Gott deshalb nicht, mache dich selbst stark genug, sondern er ruft, glaube an den, der stark genug ist, meinen Sohn, der alles vollbracht hat. Und er soll in dir wohnen und in dir wirken. Und er soll dich fähig machen, alles zu vollbringen. Denn alles vermag ich durch Christus, weil er mich stark macht. Vielleicht verstehst du Gottes Handeln gerade nicht in deinem Leben. Vielleicht kennst du nicht Gottes Wege, die er jetzt mit dir hat. Aber kennst du nicht den Vater im Himmel? Hast du seine Liebe, sein Herz nicht erkannt? Kannst du nicht beten, Vater, ich verstehe deinen Weg nicht, aber ich kenne dein Herz. Ich weiß, dass du mich liebst. Du hast dein Leben, du hast deinen Sohn gegeben, der sein Leben gab für mich. Ich zweifle nicht an deiner Güte, an deiner Treue, an deiner Liebe. Ich will dir vertrauen. Und so will ich ausharren. Und ich werde erleben, wie du dein Werk vollkommen machst. Denn das Werk, das du angefangen hast, das wirst du auch vollenden. Möge unser Gott uns schenken, dass wir heute, alle Tage unseres Lebens, nicht bloß Hörer seines Wortes sind, sondern auch Täter. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Unserem Vater im Himmel und unserem Retter Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.